Liebe Freunde der Gemeinschaften in Uetersen und Pinneberg, liebe Gäste, dem heutigen Impuls liegt der vorgeschlagene Predigttext für den Sonntag Rogate, betet, zugrunde. Er steht im 2. Mose 32, Vers 1 bis 14. Dort heißt es: Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Was tut das Volk Israel da? Eben noch haben sie erlebt, wie ihr Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeholt hat, und jetzt scheinen sie alles vergessen zu haben. Mose, ihr Führer und Mittler, ist noch unterwegs im Gespräch mit Gott, und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich ein goldenes Stierbild zu gießen, das sie nun als ihren Gott verehren. Die Menschen im Land Kanaan, in dem sich die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten jetzt befinden, haben ihre eigenen Götter. Baal ist der Sammelbegriff dafür. Oft wird Baal als Stier dargestellt. Für den Gottesglauben Israels ist dieses religiöse Umfeld eine große, tödliche Gefahr, wie es wohl grundsätzlich gefährlich ist, den Gott der Bibel mit irgendeiner anderen Gottheit zu vermischen. Hier, in unserem Text, wird der Gott Israels mit Baal vermischt. Baal, das heißt der Gott von unten her. Der Gott, der die bösen Absichten der Menschen gutwillig absegnet. Baal, der Gott, vor dem man bleiben kann, wie man ist. Mit diesem Gott will der Gott Israels nicht verwechselt werden. Das Weltliche religiös zu überhöhen, das Geschöpfliche zu vergöttern, das bekommt den Menschen nicht gut. Sie werden diesen Göttern verfallen, egal welche Namen sie haben. Geld, Macht, Sex, Jugend, Droge, Genuss, Arbeit oder Spiel heißen sie heute, ganz ähnlich wie damals. Deshalb redet Gott mit Mose. Gott nimmt diesen Vorfall mit dem Stierbild sehr ernst. Israel ist nicht einfach mal schwach geworden, stur. Das heißt in unserem Text halsstarrig, und das meint Anspannen und Verkrampfen der Nackenmuskeln. Diese Geste zeigt Nichtwollen, Widerstand, Kampfhaltung. Das ist etwas sehr Bewusstes. Das ist eine sündige, Gott entgegengesetzte Grundhaltung. Deshalb will Gott mit Israel Schluss machen. Lass mich in Ruhe, ich will sie fertig machen. So würden wir das heute ausdrücken. An dieser Stelle setzt die Fürbitte des Mose ein. Drei Dinge zeichnen diese Fürbitte aus. Erstens, die Fürbitte ist eindringlich. Gebet ist Selbstgespräch, Reflexion eigener Erfahrungen, etwas, das in mir geschieht. So würden das viele Zeitgenossen sagen. Aber sie haben Unrecht. Das Gebet, die Fürbitte des Mose zeigt, dass Gott sich bewegen lässt. Wäre Gott der große Weltenherrscher, der alles in der Hand hielte und die Geschichte der Welt gleichsam automatisch ablaufen ließe, würde Gebet keinen Sinn machen. Zunächst müssen wir aber sehen, dass wir uns untereinander um etwas bitten können. Und wenn wir es eindringlich tun, wird das Gegenüber uns diese Bitte erfüllen. Weil Menschen frei sind, können sie auf Bitten reagieren. Das ist bei Gott nicht anders. Weil er frei, beweglich und offen ist, reagiert er auf unsere Bitten. Natürlich übt das Gebet auf Gott keinen mechanischen Druck aus, so dass er jede Bitte automatisch erfüllen würde. Es ist eben nicht wie bei einer Polizeistation. Wenn man oben einen Stein hineinwirft, kommt unten ein Polizist heraus. An Jesus selber ist zu lernen, dass Beten bedeutet, sich in Gottes Hand zu geben. Aber Beten ist mehr, als sich in Gottes Hand, in seinen Willen zu ergeben. Mose kann Gott nicht die Freiheit nehmen, aber er kann auf ihn einwirken. Er kann ihn mit seiner Bitte bestürmen. Lass mich in Ruhe, sagt Gott, aber Mose lässt sich davon nicht einschüchtern. Gott ist eben kein Automat, Gott hat ein Herz. Er kann zögern, er kann uns hinhalten, er kann uns herausfordern. Er wird auf unsere Gebete reagieren, zweifellos, so oder anders. So, wie wir es uns vorstellen und wünschen, oder so, wie wir es nie erwartet hätten. Zweitens, die Fürbitte ist berechtigt. Ist das Gebet des Mose wirklich berechtigt? Wer ist er eigentlich, dass er sich Gottes Willen entgegenwirft? Soll Gott etwa seinen Willen und damit sich selbst aufgeben? Mose geht schon ziemlich raffiniert vor. Die Abkehr des Volkes von Gott durch die Hinkehr zu Baal verschweigt Mose. Er überspringt gleichsam die Schuld und packt Gott bei seiner Ehre. Was sollen denn die Ägypter denken, sagt er, wenn du dein Volk erst aus der Sklaverei herausholst und es dann vernichtest? Merkst du Gott denn nicht, dass dein Ansehen vor den Heiden auf dem Spiel steht? Das Land sollten sie erben und nun sollen sie es weder sehen noch betreten? So kann man doch nicht mit Gott umgehen, würden manche sagen. Aber für Mose gibt es nur zwei Möglichkeiten. Er kann alles verlieren oder alles gewinnen. Deshalb flüchtet er sich vom zornigen Gott zum gnädigen Gott, so würde es Martin Luther sagen. Imponiert es uns vielleicht, dass Mose so beherzt bittet? Ob Gott sich freuen würde, wenn wir es ähnlich täten? Von da aus sieht die Fürbitte des Mose anders aus. Mein Gott und dein Volk, das sind Formulierungen, die an Gottes Liebe erinnern. Mose will es nicht gelten lassen, dass Gott seine Liebesgeschichte mit dem Volk Israel einfach abbricht. Mose will weiter an die Herrlichkeit Gottes glauben. Und er will, dass sie gesehen und damit Gott gelobt wird. Deshalb verweist er auf die Verheißungen und auf die Erzväter. Nochmals Martin Luther, wir sollen Gott mit seinen Verheißungen die Ohren reiben. Insofern sind Gebet und Fürbitte berechtigt. Wir sind von Gott dazu ermächtigt, ihn daraufhin anzusprechen für uns selbst und für andere. Drittens, die Fürbitte ist nötig. Das Volk Israel braucht die Fürbitte des Mose, ohne Frage, denn es gibt viel Anlass, über dieses Volk zu klagen. Es ist eben nicht die Gemeinschaft der Menschen, an denen Gott nichts auszusetzen hat. Das Volk Israel ist nicht die Gemeinschaft der Menschen, über die Gott sich Tag und Nacht freuen würde. Das gilt für das Volk Israel in 2. Mose 32, aber auch für das Volk Gottes heute, wir haben diese Fürbitte bitter nötig. Insofern können wir 2. Mose 32 auch neutestamentlich lesen. Jesus steht vor seinem Vater im Himmel und bittet für seine Gemeinde. Denn die befindet sich unten im Durcheinander der Welt und schafft es nicht alleine. Sie ist versucht, den Gott der Bibel, den Gott, den sie eigentlich kennt, mit dem religiösen Durcheinander ihrer Umgebung zu vermischen. Aber Jesus betet seine Gemeinde, jeden einzelnen Christen, heraus aus der Gefangenschaft und betet sie hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Diese Fürbitte haben wir nötig. Ohne sie wären wir hoffnungslos verloren. Deshalb können Christen im Kielwasser dieser Fürbitte Jesu ebenso beten. Sie können Menschen herausbeten aus dem, was sie gefangen hält. Und sie können sie hineinbeten in eine Freiheit, die es nur bei Gott zu finden gibt. Das kann jeder für sich tun, das kann im Hauskreis oder im Gottesdienst geschehen. 3 Fragen zu unserem Text zum Nachdenken. Eine erste: Welche Rolle spielt das Gebet für mich? Welchen Raum nimmt die Fürbitte ein? Die zweite Frage: Was könnte mir helfen, Fürbitte ernster zu nehmen? Und die dritte: Wie geht es mir bei dem Gedanken, dass Jesus für mich und für uns betet? Und nun lade ich ein zur Fürbitte. Vater unser, du bist unser Vater, dir verdanken wir unser Leben. Dir sagen wir, worauf wir hoffen, wonach wir uns sehnen, wovor wir uns fürchten. Geheiligt werde dein Name. Wir hoffen darauf, dass deine Liebe die Welt verwandelt. Verwandle uns, damit wir deine Liebe zeigen. Dein Reich komme. Wir sehnen uns danach, dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. Schaffe deinem Frieden Raum, damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir fürchten uns davor, dass Leid und Krankheit kein Ende haben. Heile die Kranken und behüte die Leidenden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht nur uns, auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen und die sich vor der Zukunft fürchten. Du bist die Quelle des Lebens, verbanne den Hunger. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. Versöhne uns und alle Welt. Führe uns nicht in Versuchung. Dein Wort ist das Leben. Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier und Hochmut. Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. Bewahre uns vor den falschen Wegen. Erlöse uns von dem Bösen. Öffne unsere Augen, damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. Lass uns dem Bösen widerstehen und befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen sind. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Du rufst uns beim Namen. Du siehst uns, wo wir auch sind, am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren Kammern. Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen wir heute und alle Tage. In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. Und so segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.